Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zu hüpfen, indem wir ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. Meine lieben Leute, heute geht's weiter in unserem Podcast MC Lido. Wir haben heute eine tolle Interviewgästin da bei uns auf der Podcast-Couch sitzen. Und zwar geht's um das Thema Frauen- und Darmheilkunde. Meine Interviewgästin heute ist nämlich die Mona Pöhner-Tesche. Mona ist Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt für Frauen- und Darmheilkunde. Als frühere Fleischesserin und hauptberuflich tätige Polizistin hat sie über eine chronische Gastritis zur veganen Ernährung gefunden und durch eine nebenberufliche Ausbildung in 2018 zur veganen Ernährungsberaterin hat sie ihre Leidenschaft für alternative Wege zur Medizin entdeckt. Corona hat ihr dann weiter die Türen in diese Richtung geöffnet und durch die Chiron Heilpraktikerschule in Rosenheim hat sie sich dem Heilpraktiker gewidmet, wo sie nebenzu die Naturheilkunde, Atemtherapie und Stressmanagement für sich aneignete. Während ihres Sabbatjahres in 2023 wurde das Interesse zur Frauenheilkunde geweckt, worauf auch der heutige Podcast aufgebaut ist. Seit diesem Jahr, 2024 im Mai, hat sie die Prüfung erfolgreich abgelegt zur Heilpraktikerin und arbeitet seit Oktober diesen Jahres ganzheitlich als Heilpraktikerin in der Frauen- und Darmheilkunde in der Lucina und Friends Praxis im Herzen von Rosenheim. Ich freue mich mega, dass sie da ist. Wir reden über die Hormonregulierung, über die Verbindung zwischen dem Darm und unserer Laune, der Stimmung, dem Burnout auf Zellebene und dass immer ein Gleichgewicht der Mikrobiome hergestellt sein sollte. Genau, wie insgesamt die Eier in ihr Leben gestolpert sind und wie man mit Stressmanagement umgeht. Genau, denn die Basis für ein rundum gesundes Leben ist neben geringem Stress auch der Lebensstil, Schlaf, Ernährung, Bewegung und die Natur. Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ohren. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute, zu MC Lido. Ich habe heute eine tolle Gästin da, eine Interviewgästin, die Mona Pöhner-Tesche. Die ist Heilpraktikerin für Frauenheilkunde und Darmheilkunde und nebenzu Polizistin. Genau, hat sich vor kurzem selbstständig gemacht in der Richtung und ist eine ganz tolle Frau. Und ich freue mich mega, dass du da bist, liebe Mona. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Lisa. Vielen Dank auch, dass ich da sein darf.
Schön. Das gefällt mir. Wir haben uns tatsächlich meine Schwester kennengelernt, ich glaube, das kann man sagen.
Ja.
Und die Mona ist eben Heilpraktikerin. Seit wann machst du das oder wie hat sich diese Leidenschaft ergeben oder auch vor allem dann in die Spezialrichtung Frauenheilkunde? Mhm. Vielleicht magst du kurz ein bisschen was zu dir sagen.
Ja, gern. Ich habe 2018, war das, also ich hole noch ein bisschen weiter aus, ich hatte immer wieder Probleme mit Nasennebenhöhlenentzündung und chronischer Gastritis, also Magenschleimhautentzündung und wollte da irgendwie eine Lösung für finden, weil ich habe immer nur Medikamente verschrieben bekommen und letzten Endes war es dann für eine Zeit gut und ist aber dann wiedergekommen. Und dann habe ich irgendwann selber angefangen zu recherchieren und bin tatsächlich darüber drauf gekommen, Milchprodukte erstmal wegzulassen, weil die verschleimend wirken. Und dann habe ich das ausprobiert für mich und habe immer weiter recherchiert und bin dann so ein bisschen auf die vegane Ernährung gekommen. Mhm. Und habe meine Ernährung tatsächlich, weil ich gemerkt habe, es tut mir sehr gut, komplett umgestellt.
Und komplett auf vegan?
Komplett auf vegan, genau. Und ich war vorher wirklich Allesesserin. Mhm. Also auch mein Opa war Jäger, mein Ex-Freund war Jäger. Also das war, Fleisch war mein Ding, sagen wir es mal so. aber ich bin dann von heute auf morgen vegan geworden. Mhm. Und wollte da einfach ein Stück weit mehr Sicherheit haben, auch was ich da jetzt eigentlich mache und dass ich meinem Körper trotzdem alle Nährstoffe auch noch zuführe, die er braucht. Und habe dann eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin gemacht. Genau, und so fing das einfach alles an. Genau, und darüber ist dann so mein Interesse eigentlich generell für, ja, sagen wir mal, alternative Wege zur Medizin so ein bisschen gewachsen. Und dann habe ich immer schon geliebäugelt mit dem Heilpraktiker oder mit der Heilpraktiker-Ausbildung und habe immer gedacht, naja, ich arbeite 40 Stunden und das noch nebenbei, das ist verrückt.
Ja, vor allem Heilpraktiker ist jetzt ja echt nicht so ein Zuckerschlecken.
Genau, genau. Und dann kam aber irgendwann Corona und dann habe ich gedacht, naja, jetzt hockt man ja eh nur daheim irgendwie und darf sich nicht mit Freunden treffen und bevor ich irgendwie meine Abende einfach so verbringe, jetzt mache ich das einfach mal und habe mich dann in Rosenheim an der Heilpraktikerschule, also an der Chiron Heilpraktikerschule angemeldet und habe da einmal die Woche 4 Stunden Unterricht gehabt plus einmal im Monat noch 4 Stunden Praxisunterricht und das über 2 Jahre und habe gemerkt, das ist voll mein Ding und das ist so das, wo mein Herz für schlägt, wobei das ja auch nur die Grundausbildung ist erstmal.
Genau, da spezialisierst du dich ja quasi nur nicht auf die Frauenheilkunde.
Genau. Und habe dann da Naturheilkunde-Module auch nebenbei belegt und eine Atemtherapeuten-Ausbildung auch noch gemacht und habe halt einfach gemerkt, so Lifestyle, Medizin, so ein bisschen Ernährung und Lebensstil, Stressmanagement, so das sind so meine Themen, die mich total interessieren. Und dann bin ich pünktlich fertig geworden mit der Heilpraktiker-Ausbildung, als ich mein Sabbatjahr begonnen habe. Also zusammen mit meinem Mann habe ich mir in der Arbeit ein Sabbatjahr genommen und wir sind für 1 Jahr reisen gegangen. Und
mega.
Eigentlich war der Plan, so nichts zu machen mal in dem Jahr, außer mich auf meine Heilpraktikerprüfung vorzubereiten.
Die dann 1 Jahr drauf stattgefunden hat.
Genau, also du kannst dich ja 2-mal im Jahr, findet die immer statt und man meldet sich einfach irgendwann an, wann man sich so weit fühlt. Naja, und letzten Endes ist es dann so gelaufen, dass aus dem Nix-Tun nichts geworden ist, weil ich dann eben auf eine Frauenheilkunde-Ausbildung gestoßen bin, die mich total angesprochen hat. Und ja, dann habe ich es einfach gemacht und habe schon auch bei der ersten Vorlesung direkt gemerkt, okay, das ist voll mein Thema. Ja. Und das ist auch was, womit ich dann wirklich arbeiten kann und will. Und es war für mich nochmal so ein Aufschwung, wirklich mich in meine Heilpraktiker-Prüfungsvorbereitung reinzuknien, weil ich jetzt endlich wusste, was ich danach ganz genau neben der Ernährung noch machen möchte. Genau, und dann habe ich da ein halbes Jahr lang die Ausbildung gemacht in meinem Sabbatjahr. Habe dann relativ im Anschluss auch noch die Darmtherapeuten-Ausbildung gemacht. Und als ich dann zurückkam, habe ich mir aber trotzdem nochmal ein halbes Jahr genommen, mich auf meine Heilpraktikerprüfung vorzubereiten. Und die habe ich dann dieses Jahr im Mai, also Mai 24, habe ich die Prüfung dann abgelegt und auch tatsächlich überraschend aufs erste Mal bestanden.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und genau, dann bis dann mal alles Bürokratische und so weiter geklärt war, habe ich dann im Oktober jetzt angefangen bei Lucina and Friends in Rosenheim, quasi in den Räumlichkeiten auch Termine zu machen, beziehungsweise ich arbeite auch online.
Ja, genau. Cool, voll die schöne Vorstellung. Vielen Dank. Gerne. Ich habe so viele Fragen in meinem Kopf.
Sehr gut.
Was ist genau Frauenheilkunde? Was verstehst du darunter? Gibt es Männerheilkunde auch? Was genau ist, kann ich mir darunter vorstellen? Ist das der Zyklus, den man betrachtet, die Frau im Ganzen? Ist das die weibliche Energie? Genau. Wenn du da mal kurz drauf eingehen magst.
Also für mich ist die Frauenheilkunde einfach die Frau im Ganzen zu sehen. So, also
ganzheitlich.
Ganzheitlich, genau. Es ist mehr als jetzt, sage ich mal, nur die Gynäkologie. Und die Gynäkologie ist ja die klassische medizinische Fachrichtung, die man halt kennt in der Frauenheilkunde. Und eine Frau oder wir Frauen, wir sind ja sehr komplexe Wesen. Also wir haben halt einfach unseren Zyklus. Das heißt, wir sind halt heute nicht, wie wir morgen sind, wie wir übermorgen sind. Das sieht es bei Männern ein bisschen anders aus. Das ist ja auch der Grund, warum lange Zeit Frauen auch aus der medizinischen Forschung zum Beispiel ganz rausgenommen wurden, weil es hieß, die sind zu störanfällig quasi.
Krass, okay, spannend.
Genau. Und die Frauenheilkunde widmet sich eben der Frau in ihrer Ganzheitlichkeit und auch in allen ihren Lebensphasen. Also da geht's los. Der erste große Umschwung, sage ich mal, findet ja in der Pubertät statt mit dem Einsetzen der ersten Periode. Und dann geht's weiter in die Kinderwunschzeit beispielsweise, also bei der einen oder anderen. Und dann geht's in den Wechsel. Das ist nochmal so der andere große Umschwung. Und in all diesen Lebensphasen können ja verschiedene ich nenne es mal Störungen auftreten, also beispielsweise eine schmerzhafte Periode, eine ausbleibende Periode, dann der unerfüllte Kinderwunsch oder eben die Wechseljahresbeschwerden. Und all dessen widmet sich die Frauenheilkunde.
Ah, spannend.
Genau. Also und Männerheilkunde gibt es natürlich auch, aber ich habe mich jetzt auf Frauenheilkunde spezialisiert, einfach weil es ja auch weil ich eine Frau bin. Genau. Und ich auch gern eine Ahnung habe von dem, von was ich spreche. Und natürlich ist ein Mann von seinem hormonellen Haushalt einfach nicht so komplex wie eine Frau aufgestellt. Ja.
Also die Hormone spielen ja auch ganz eine wichtige Rolle dann, auf die gehen wir dann später nur, wie auch die Hormone den Darm beeinflussen oder auch der Darm die Hormone.
Genau.
Und eine kurze Frage nur zum, weil ich kenne es auch, der Mond ist ja auch sehr wechselhaft und wird ja der Frau zugeschrieben, wobei die Sonne dem Mann zugeschrieben ist. Kennst du diese? Und das ist ja einmal so spannend, weil da noch Mond leben ja auch einige Frauen oder also es gibt ja den Mondkalender und dem kann man sich ja auch widmen, dass man, also dass man das einfach so als Gegenspiel sieht, sozusagen. Ja. Mond ist die Frau und die Sonne der Mann, weil die Sonne strahlt jeden Tag mit seiner vollen Kraft wie der Mann. Ja. Und die Frau ist, je nachdem, welcher Zyklus das ist, mit einem, welchem Zyklus der Mond heute ist, mal super gut drauf, mal irgendwie super sentimental, wenn es zu der Periode dann kommt und dann in der vollen Kraft, wenn man beim Eisprung ist. Also
das fand ich eigentlich ein schöner Vergleich, cool. Das habe ich so noch gar nicht gehört. Also ja, dass die Frau oder der weibliche Zyklus auch so an den Mondzyklus auch angelehnt
genau.
ist, genau, ja, aber dieser Vergleich finde ich echt ganz schön.
Ja, genau, ist mir jetzt sofort gekommen, wo du das so erklärt hast, das so Kreislauf, finde ich auch cool, dass man es so als Ganzheitliches beschreibt, zum Anfang eben mit der Pubertät, dann die Periode und dann den Wechsel.
Tatsächlich ist das sogar in meinem Logo, also Frauenheilpraxis Mona, das ist ja mein Name und das O ist quasi der Mondzyklus.
Ah ja, Sixtus.
Ja, genau. Cool. Und soll eben das Zyklische der Frau auch ein bisschen widerspiegeln.
Ja, Sixtus, intuitiv richtig.
Ja, genau.
Genau. Und dann, also bei deiner Vorstellung hast du gesagt, vom Sabbatjahr, erzähl uns gerne kurz, was du da gemacht hast. Das finde ich immer super spannend,
Reisen. Ach so, ja, stimmt. Wir sind gereist, also wir haben... Weil wir noch auf zwei Hochzeiten eingeladen waren, sind wir zuerst mit dem Camper nach Sizilien, haben dort 4 Wochen verbracht, sind dann auf die Hochzeiten von unseren Freunden und sind dann nach Brasilien geflogen.
Ohne Camper.
Ohne Camper, genau, nur mit Rucksack. Also wir hatten dann ein Jahr lang unseren oder 10 Monate dann unser Zuhause im Rucksack dabei. Nach 4 Wochen haben wir Brasilien dann verlassen, sind nach Kolumbien und in Kolumbien haben wir uns dann tatsächlich 5 oder 6 Wochen aufgehalten, weil wir da dann Spanisch gelernt haben, um quasi die anderen spanischsprachigen südamerikanischen Länder einfach besser bereisen zu können und sind dann von Kolumbien einmal quer hoch bis nach Mexico City, haben dann im Dezember damals, haben wir dann Mexico City verlassen, sind nach Singapur geflogen. Und sind dann einmal noch durch Asien runter bis nach Indonesien. Und von Indonesien sind wir dann noch nach Japan, haben uns da die Kirschblüte angeguckt damals. Schön. Und dann sind wir zurück. Damals ging es noch über Dubai nach Israel. Und von Israel sind wir dann zurück, haben dann ganz schnell unsere Rennradl eingepackt und haben noch 2 Wochen auf Mallorca verbracht und haben uns auf dem Rennradl wieder so ein bisschen
akklimatisiert.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Boah, das klingt Hammer, wirklich.
Ja.
Hast du einiges gesehen?
Ja, war echt eine tolle und auch eine Zeit, die einen einfach auch verändert.
Ja,
und geprägt, ja, genau. Es ist anders, seit wir wieder da sind, aber ich glaube, das ist normal.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, und nur dazu hast du heute jetzt einfach auch die Leidenschaft zum Heilpraktiker dadurch noch mehr intensiviert, sage ich mal, weil den hast du ja ständig dabei gehabt irgendwie, gell?
Genau, und das ist auch ein Stück weit dieses Getriebensein, was ich oft hatte, das ist so ein bisschen geheilt worden dadurch tatsächlich.
Und auch durch Stressmanagement hat dich ja sehr interessiert, hast du gesagt.
Genau.
Das heißt, vorher hattest du wahrscheinlich schon ein bisschen mit Hektik.
Ja, schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das besonders gut gemacht habe, als wir zurückkamen, weil ich mich halt kopfüber dann wieder reingestürzt habe, plus die Prüfungsvorbereitung, das war schon viel. Aber ich glaube, inzwischen habe ich es ganz gut im Griff.
Ja, und es ist ja immer ein bisschen ein Jonglieren. Also ich meine, das ist jetzt, war halt vielleicht eine stressige Zeit, aber du wusstest ja, für was du es machst, weißt du, und dass es wieder besser wird.
Ja, genau.
Und nur dazu hast du es mit Bravour bestanden. Also das ist ja Hammer, wirklich.
Ja.
Aufs erste Mal, das ist richtig, richtig gut. Wirklich.
Hat mich selbst überrascht. Und ein bisschen Glück gehört tatsächlich auch immer dazu.
Ja, das stimmt. Na, richtig cool. Also vor allem auch jetzt, das verlinkt man natürlich dann später auch, deine Website und auch deinen Instagram-Kanal, der wirklich boomt. Glaube ich, kann man schon so sagen, wirklich.
Das freut mich, wenn du das sagst.
Also es wirkt so, du wirkst super sympathisch, super herzlich und einladend.
Also es ist auf jeden Fall, was ein Thema ist. Und das war auch so der Grund mit, warum ich mich für Frauenheilkunde entschieden habe, weil ich mir damals dachte, ich habe eigentlich kaum eine Freundin, die kein Thema hat mit ihrer Weiblichkeit oder irgendwas, was eben genau mit der Weiblichkeit zu tun hat. Und auch beim Darm sehr ähnlich.
Ja.
Und das sind ja meine Themen, die ich auch auf meinem Instagram-Kanal einfach kommuniziere.
Ja.
Und da merke ich schon, dass ich viel, also ich kriege oft die Rückmeldung, dass ich viele Leute abhole, dass sie sagen, boah, das ist echt, du sprichst mir aus der Seele und das sind genau meine Themen.
Richtig cool.
Und das ist, schön wäre jetzt das falsche Wort, weil am besten, am schönsten wäre es natürlich, jeder wäre gesund und glücklich und würde sich immer zu also würde sich halt rundum wohlfühlen. Aber ich bin natürlich froh, dass ich da halt einfach dienen kann der einen oder anderen, wo sie halt einfach Hilfe benötigt oder Unterstützung.
Was sind so Themen, mit denen man zu dir kommt, so klassische Themen?
Klassische Themen, sind tatsächlich, also in der Frauenheilkunde jetzt mal zum Beispiel Probleme mit der Periode, also Periodenschmerzen oder auch ausbleibende Periode beispielsweise. Mhm. Endometriose wäre noch so ein Thema, aber das ist oftmals ja auch was sich dann erst raus kristallisiert, weil die Frauen erstmal nur mit starken Periodenschmerzen kommen und gar nicht wissen vielleicht, dass sie eine Endometriose haben.
Mit Krankheitsbildern gut aus.
Genau. Ja, also das habe ich ja in der Heilpraktiker-Ausbildung ist ja, die besteht ja daraus, sämtliche Krankheitsbilder einfach erstmal auswendig zu lernen. Viele, die man auch gar nicht behandeln darf, aber in der Frauenheilkunde ging es dann eben speziell um die Krankheitsbilder von Frauen, die durch einen Heilpraktiker auch sehr gut behandelt oder zumindest unterstützt werden können. Genau. Mhm. Und das Gleiche eben auch mit dem Kinderwunsch. Also man kann naturheilkundlich sehr, sehr viel machen, wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, der unerfüllt ist, bevor sie ins Kinderwunschzentrum zum Beispiel gehen muss. Also da gibt es erstmal viele Dinge und ganz oft fängt es auch wirklich bei der Basis an, also wirklich Lebensstil, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement, das sind so Themen, die sind riesengroß. Und man denkt aber immer, ich muss jetzt meine Sexualhormone regulieren und dann kriege ich ein Kind, aber da hängt halt einfach sehr viel mehr mit zusammen und das Schritt für Schritt anzugehen, hilft einfach oft schon.
Ja.
Genau. Ja. Das sind so die Frauenheilkunde-Themen. Mhm. Und beim Darm ist es halt oft...
Genau, wie spielt der Darm mit rein? Das haben wir jetzt noch gar nicht
aufgemacht.
Weil den hast du auch auf, in der Reise, in dem Sabbatjahr quasi, bist du da zu dem Interesse gekommen, dass also Darm dich auch sehr interessiert.
Darm war tatsächlich schon immer was, was ich im Kopf hatte, auch in Verbindung mit der Ernährung. Und auch, weil ich ja halt mit meinem Magen auch immer die Themen hatte. Und dann ist aber eben so die Frauenheilkunde reingekommen und in der Frauenheilkunde haben aber unsere Dozentinnen auch uns ganz oft schon aufgezeigt, wie halt eben, also jetzt kann ich ja mal, kann ich ja einfach mal auf die Verbindung eingehen. Im Darm zum Beispiel werden ja auch Hormone und Neurotransmitter hergestellt beispielsweise. Das ist jetzt, sei es mal Serotonin, was jetzt erstmal nichts mit den weiblichen Hormonen zu tun hat, aber es ist ja unser Glückshormon. Also der Darm ist unmittelbar an der Stimmung auch beteiligt. Also wenn du eine Dysbiose oder Entzündung im Darm hast, dann gibt es inzwischen auch Forschungsergebnisse, die zeigen, dass eine Depression eng verbandelt mit einem kranken Darm ist. So.
Weil der Darm das Herz der Organe ist, oder?
Ja, so. Und weil da halt auch eine Verbindung besteht, also dieses sogenannte enterische Nervensystem. Und da werden ständig Informationen hoch und runter geschickt, wobei 80% nach oben, also vom Darm ins Hirn gehen und nur 20% nach unten. Und das heißt, wenn der Darm halt einfach, wenn es dem nicht gut geht, dann...
er schreit viel lauter
quasi. Ja, genau. So kannst du sagen. Und der macht Emotionen, so mehr oder weniger, wenn man es so sagen will. Und was der Darm eben noch macht, das im Mikrobiom als Beispiel, gibt es eine, also das Mikrobiom sind ja Billiarden von Bakterien, eine Ansammlung von Bakterien und die müssen in einem ausgewogenen Gleichgewicht sein. Also wir haben da überwiegend, sag ich mal, gute, in Anführungsstrichen, Bakterien, die halt das alles im Zaum halten und wenn dann schlechte mal mit reinkommen, ist das kein Thema, weil die guten verdrängen die einfach wieder. Und es gibt eine Bakteriengruppe, die nennt sich Östrobolom. Und Östrogen im Körper, wenn seine Aufgabe erledigt hat, das ist ja das weibliche Hormon quasi, und das, wenn seine Aufgabe erledigt hat, dann wird es quasi in den Darm geschleust und markiert, sage ich mal, Aufgabe erledigt, kann ausgeschieden werden und im Darm gibt es dieses Östrobolom und das überprüft es dann nochmal und sagt entweder ja, okay, scheid mal aus oder es radiert diese Markierung wieder weg und schickt sie wieder zurück in den Körperkreislauf. So, und wenn dieses Östrobolom jetzt nicht ausgeglichen ist und seine Arbeit nicht richtig macht, dann kann es passieren, dass zu wenig Östrogen oder zu viel Östrogen ausgeschieden wird und somit Östrogen ist ja dann wieder der Gegenspieler zu Progesteron quasi und dann kommt es zu einem hormonellen Ungleichgewicht. Mhm. Also das ist so mal ein Mechanismus, über den der Darm auf die Hormone einwirkt. Mhm. Ein anderer Mechanismus ist, dass die Schilddrüsenhormone beispielsweise, da haben wir ja eine aktive und eine inaktive Form, T3 und T4. Und im Darm, das sind die Hormone, die von der Schilddrüse hergestellt werden. Und die Schilddrüse ist unser zentrales Stoffwechselorgan. Mhm. Die ist quasi für alle Stoffwechselvorgänge im Körper zuständig. Für schöne Haare, für starke Nägel, für weiche Haut, sage ich jetzt mal so. Für eine gute Verdauung.
Mhm. Macht es Sinn, sich einfach mal ausschauen zu lassen? Weil ich hatte noch nie Schilddrüsenprobleme, beziehungsweise nicht, dass ich es wüsste.
Ja, also Schilddrüse ist tatsächlich, und das ist auch was man auf jeden Fall in der Blutuntersuchung immer gerne mal mitmachen kann. Ist wichtig, bloß hier, es wird ganz oft nur der TSH-Wert gemessen und es müssen aber immer TSH zusammen mit T3 und T4 gemessen werden. Und wenn jetzt noch ein Verdacht besteht, dass da vielleicht was wäre, weil die Symptome darauf hindeuten, dann gibt es noch ein paar Antikörper, die man da mitmisst. Macht aber Sinn auf jeden Fall. Gerade wenn eben sich so Symptome zeigen, dass die Verdauung träge ist, dass einem immer kalt ist, dass die Haare spröde. Also das würde dann halt eine Anamnese ergeben, ob das Sinn macht. Genau. Aber es ist immer, dass man im Hormon, also man denkt bei Hormonregulation der Frau, denkt man ja immer an die Sexualhormone. Mhm. Und man muss aber, wenn man Hormone regulieren will, sich immer diese Triade anschauen aus den drei Big Player, nenne ich es mal, bei der Frau. Das ist die Schilddrüse, das sind die Nebennieren, die machen das Cortisol. Und das sind
Hormone, oder?
Genau, und das sind eben die Eierstöcke, die halt dann Östrogen und Progesteron herstellen. Genau, und das muss man sich immer zusammen anschauen, weil die sich alle drei gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kämst und du hättest halt tierische Probleme irgendwie mit deiner Periode beispielsweise, und ich würde mir die Sexualhormone anschauen und die wären aus dem Lot, dann würde man sich trotzdem auch die Schilddrüse mal anschauen, um zu sehen, kommt es vielleicht daher, weil man will ja immer die Ursache finden letzten Endes. Genau.
Das heißt, du nimmst schon Blut ab?
Nee, ich nehme kein Blut ab.
Okay.
Genau, aber ich gebe das dann in Auftrag
quasi.
Okay. Genau. Oder ich sage den Patientinnen dann schon, bevor sie kommen, bring mal dein Blut mit, wenn du es schaffst, dass du nochmal zum Hausarzt gehst. Oder eben nach der Erstanamnese, dass man sagt, okay, pass auf, das hört sich nach dem und dem und dem an, da wären jetzt die Blutparameter sinnvoll und lass die mal nehmen und dann schauen wir da nochmal drüber. Genau.
Cool, das klingt mega spannend.
Genau.
Das heißt, also es ist immer so ein Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Organen in unserem Körper. Und wenn die
im Gleichgewicht sind, in Balance. Du hast jetzt Organe genannt, letzten Endes sind Organe, aber es sind die Hormondrüsen im Prinzip.
Es geht schon um die Hormondrüsen in den Organen.
Genau, genau.
Und wenn die im Gleichgewicht sind, dann ist alles... Dann bist du gesund oder dann,
ja. Ja, dann hast du im Normalfall, sag ich, oder dann, na, es stimmt nicht, dass du dann keine Symptome oder Beschwerden hast, aber dann liegt es nicht daran. Okay. Also dann muss man halt einfach weiterschauen, wo könnte es herkommen.
Das ist so der erste Indiz.
Genau, genau.
Und das ist bei ganz frühen Frauen nicht so.
Ja, und wie gesagt, das war eben der Punkt, dass es halt oft auch, weil der Darm halt auch so wichtig ist für die Hormonregulation, dass ich eigentlich fast keine Indikation habe, wo ich mir den Darm nicht mit anschaue.
Zumindest mal. Die beeinflussen sich einfach immer gegenseitig.
Genau, genau.
Ja. Spannend.
Ja.
Und wirst du auch Stuhlproben dann abnehmen?
Also ich nehme sie nicht selber ab.
Aber gibt es dir auch einen Auftrag?
Da ist es tatsächlich so, dass Patientinnen von mir das Laborkit schon bekommen. Also ich habe die vorrätig bei mir. Und wie gesagt, je nach Anamnese kreuze ich dann die Parameter an, die wir wissen wollen und dann dürfen die Patientinnen das ganz in Ruhe bei sich zu Hause machen und ich bekomme dann das Ergebnis und dann besprechen wir es wieder gemeinsam. Und genauso mit Speichelproben, also die Hormone messe ich im Speichel, weil da die freien Hormone messbar sind. Genau.
Okay. Das sind und meine dann schaut man, ob man Darmwiederaufbau macht oder,
genau.
wie man dann weiter vorgeht.
Und in welcher Reihenfolge.
Genau. Wie würdest du als erst starten?
Das kommt darauf an. Also tatsächlich, wenn ich jetzt jemanden habe, bei dem ich das Gefühl habe, da ist alles durcheinander, dann würde ich mir die Sexualhormone anschauen. Die
schaut man an mit Speichel.
Genau, die Nebenniere und den Darm. So, und Nebenniere ist gerade so was ich mir immer anschaue, wenn mir Leute sagen, dass sie erschöpft sind oder dass sie viel Stress haben. Weil die Nebenniere, die produziert eben das Cortisol und das Cortisol ist das Hormon, was wir unbedingt brauchen, weil das uns so in die Gänge bringt. Also Cortisol wird physiologisch eine Stunde nach dem Aufstehen, erreicht es seinen Höchstpunkt, das bringt uns einfach so ins Gehen und dann sinkt
es
auch ohne Kaffee, genau, sogar noch besser ohne Kaffee. Und dann sinkt es kontinuierlich über den Tag ab, wird dann in der Nacht von Melatonin, unserem Schlafhormon, abgelöst und in der Früh geht es dann wieder von vorne los. So wäre es physiologisch. Wenn wir jetzt aber viel Stress haben, dann gibt es verschiedene Phasen. Also es gibt die Phase, wo ich einfach sehr viel Stress habe und mein Körper, meine Nebenniere aber sagt, hey, ich helfe dir da, komm, ich gebe einfach noch ein bisschen mehr Gas und richtig hochschießt. Das ist so, da kommen die meisten Patientinnen noch nicht, weil da laufen sie ja noch gut. Da wuppen sie ja noch richtig viel weg und merken vielleicht noch gar nicht so viel. Wenn es dann aber losgeht in der zweiten Phase, wo die Nebenniere so sagt, boah, also jetzt langsam ist jetzt mal gut, ich gebe zwar immer noch Gas, aber so richtig kann ich dann auch schon nimmer. Das ist dann die Phase, da sieht man im Cortisol schön, es geht immer noch recht hoch und dann sinkt es aber sehr schnell wieder ab. So, also die Energie kann nicht über den Tag gehalten werden und das zeigt sich eben in Symptomen wie so einer starken Müdigkeit, aber eben auch
mittags
so
eine, rum oder
ja, so ab mittags, oft aber auch schon in der Früh, aber eher so, dass man erstmal in die Gänge kommt, aber dann halt sehr schnell wieder müde wird, sich schlapp fühlt, oft auch gereizt und aggressiv schon ist, weil man einfach die Energie nicht mehr herbekommt. Und dann gibt es noch die dritte Phase, das ist dann wirklich so, wo die Nebenniere sagt, okay, sorry, du hast mich jetzt so lange gequält, jetzt ist gut, jetzt kann ich für dich nichts mehr tun. Und das ist dann wirklich, also man nennt es auch den Burnout auf Zellebene. Da geht dann oft gar nichts mehr. Das ähnelt auch von der Symptomatik her tatsächlich eben einer Depression oftmals schon. Und wenn ich sowas vorliegen habe, also auch schon im Stadium 1 oder 2, dann fange ich mit der Nebenniere an. Weil es ist so, dass Cortisol dieselbe Vorstufe hat wie Progesteron, unser Sexualhormon. Und unser Körper, wenn er Stress hat, dann will er ja erstmal nur überleben. Also dann macht er dich für Kampf oder Flucht bereit und dann ist es dem völlig egal, ob der jetzt Kinder kriegen kann oder sonst irgendwas. Und genauso ist es ihm egal, ob er jetzt verdauen kann, weil das kann er nicht brauchen, wenn er flüchten muss. Also schaltet er die Verdauung komplett runter und er schaltet auch die Reproduktionsfähigkeit komplett runter und produziert Cortisol ohne Ende. Und solange quasi das also dieses Vorstufenhormon ins Cortisol reinfließt, kann ich noch so viel an den anderen Stellschrauben drehen. Es wird nicht funktionieren. So, deswegen muss ich mir als erstes die Nebenniere anschauen und da fange ich die Behandlung dann auch an.
Ja. Und wie machst du die Behandlung da? Ernährung wahrscheinlich, oder?
Genau, Ernährung.
Das geht dann so ein bisschen in die TCM wahrscheinlich auch über, oder?
Tatsächlich bin ich mit der TCM, also TCM ist ja selber an sich nochmal eine riesengroße Ausbildung.
Genau, mit der Organuhr und so. Er hört sich aber sehr ähnlich immer so. Also, ergänzt sich wahrscheinlich ganz viel.
Aber. Ja, und es ist auch, also TCM ist ja im Prinzip ein anderer Blickwinkel auf die Sache. Ja. Genau, eine andere Erklärung auch. Und genau, da geht es viel über Ernährung. Da geht es vor allem darum, regelmäßig zu essen.
Bei dir jetzt oder bei der TCM?
Bei mir.
Okay.
Also in der TCM, glaube ich, auch.
Ja, genau. Ernährung ist da ein Riesenthema. Natürlich.
Und
aber die Organuhr halt grundsätzlich. Aber jetzt, wenn du sagst, regelmäßig, was meinst du mit regelmäßig?
Also auf jeden Fall dreimal am Tag, vor allem auch ein Frühstück ist ganz wichtig, weil viele, also das ist auch ganz typisch, ich meine Frauen sowieso haben oft ein Thema mit Essen, lieber weniger essen als zu viel. Ja. Das ist schon mal das eine, dass sie dann einfach mal das Frühstück weglassen zum Beispiel.
Aber dann könnte da der Kreislauf nicht in Schwung.
Ja, und der Körper braucht ja Energie, um in den Tag zu starten. Und wie gesagt, Cortisol stellt uns Energie bereit. Und wenn der Körper die Energie eben nicht aus einem Frühstück ziehen kann, dann produziert er halt wieder mehr Cortisol oder probiert es. Und das belastet die Nebenniere. Und Genau, deswegen auf jeden Fall frühstücken. Und das fällt aber auch vielen Frauen, wenn sie schon weiter fortgeschritten sind in diesem Nebennierenstadium, deshalb schwer, weil so eine geschwächte Nebenniere, die geschwächten Drüsen führen dazu, dass man appetitlos ist, dass man einfach keinen Hunger mehr, keinen Appetit hat.
Spannend.
Ja, total. Also da darf man sich dann, und das erkläre ich den Patientinnen auch immer, wirklich am Anfang zwingen, ein Frühstück zu sich zu nehmen. Und da ist aber auch wirklich, und das begeistert mich so, die Erfolgsrate sehr hoch, dass die mir oft im zweiten Termin schon sagen, hey, ich habe jetzt noch gar nichts eingenommen, aber nur weil ich frühstück, weil ich nicht mehr meinen Kaffee auf nüchternen Magen trinke, geht es mir einfach schon so viel besser.
Ja. Und was empfiehlst du dort zum Essen?
Also tatsächlich empfehle ich, je nachdem, wie es reinpasst, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich bin ja so ein absoluter Porridge-Fan, weil ich mir halt einfach meine...
Also ist das süß auch, nicht nur deftig.
Genau, also sagen wir es mal so, wenn ich, also ich arbeite in München, ich pendel, also ich stehe um kurz nach 5 auf, ich pendel um 6 nach München und dann muss mein Frühstück halt fertig sein. Mhm. Und das bedeutet für mich, ich habe mir entweder meine Haferflocken über Nacht eingeweicht, wichtig für mich ist da aber, es muss Fett und Protein mit dran. Mhm. Also ich mache da einen Joghurt, einen Sojajoghurt in meinem Fall dazu und ich gebe da ein Algenöl mit rein, weil ich ja auch kein Fisch esse, also Omega-3 ist wichtig und ich gebe da Saaten und Nüsse mit rein, die mir auch nochmal ein extra Omega-3 und gesunde Fette einfach bieten. Mhm. Obendrauf noch ein paar Beeren und das ist dann mein Frühstück. Mhm. Oder aber ich habe mir Eier abgekocht, mache mir ein Vollkornbrot mit irgendeinem Hummus oder was, Aufstrich drauf und ein Ei dazu und dann noch klein geschnittenes Gemüse dazu. Das widerspricht jetzt der TCM insofern, dass ja da weniger Rohkost dabei sein sollte. Aber
grundsätzlich ist es schon sehr ähnlich, glaube ich zumindest.
Genau, und das sind halt einfach so, sag ich mal, einfache Frühstücks, die schnell gemacht sind, die nicht aufwendig sind, die gut halt in den Tag zu integrieren sind. Ja. Genau, mittags ist es dann so, also bei mir ist es jetzt...
Dreimal am Tag essen?
Dreimal am Tag auf jeden Fall. Viel Gemüse auf jeden Fall mit rein. Sprossen und Saaten sind bei mir immer mit drauf, weil es einfach totale Nährstoffbooster sind, die halt super, oder Kräuter, die halt einfach super leicht, wenn man einfach nur dran denkt und sich das mal angewöhnt und das sich zur Routine macht, dass man das einfach überall mit drauf
Sprossen
wirft.
Jetzt.
Sprossen, genau. Und Saaten eben und die Kräuter und das halt einfach immer daheim hat. Und das überall drauf wirft, das wertet halt ein Essen ungemein auf. Ja, ohne dass man jetzt großartig viel dafür machen muss.
Das Auge ist mit.
Ja, absolut. Und da kann es halt auch, sage ich mal, Spaghetti mit Tomatensauce ist jetzt nicht optimal. Ja. Aber da, wenn du Sprossen und Saaten und Kräuter drauf wirfst, dann ist es schon viel besseres Essen. Genau. Ein Snack ist jetzt in meinen Augen auch nicht verboten. Gerade wenn man merkt, okay, da kommt jetzt irgendwie wieder so ein Tief, dann darf man auch gerne mal was snacken. Wichtig wäre hierbei, dass man nichts isst, was jetzt rein Zucker oder Kohlenhydrate ist, weil wichtig auch ist, dass man seinen Blutzuckerspiegel stabil hält. Das heißt, einen Apfel zum Beispiel mit einem Nussmus oder mit einer Handvoll Nüsse essen, Karotten mit einem Hummus essen. Also am besten immer noch ein bisschen Proteine und Fett einfach mit dabei haben. Genau, das ist wichtig, eben auch den konstanten Blutzuckerspiegel, weil auch wenn der immer schwankt, führt das wiederum zu diesen Silent Inflammation, also zu diesen stillen Entzündungen im Körper. Und auch die sind ein ständiger Stressor. Genau.
Und die Entzündungen, die werden ja immer mit Kuhmilch, sagt man, oder? Und Zucker und Milchprodukte genährt.
Ja, und vor allem also auch, was jetzt wirklich noch ein Thema ist, sind halt verarbeitete Produkte, wo gesättigte Fettsäuren oder viel drin ist. Genau, Konservierungsstoffe, all diese Dinge. Einfach alles, was weg von der Natur ist.
Genau.
Alles, was halt unnatürlich ist. Weil zum Beispiel gegen ein Brot, das mit dem Sauerteig gemacht ist und lang geführt wurde, ist überhaupt gar nichts einzuwenden. Das ist ein total hochwertiges Produkt, aber ein Aufbackbrötchen irgendwie aus so einem Backautomaten ist halt einfach nichts Gescheites. Genau.
Und abends dann heute anständiges Abendessen quasi. Das rundet es dann sozusagen.
Ja, genau. Also mittags ist ja oft so, dass viele halt einfach
Kantine
außer Haus sind. Ja,
genau.
Wenn man da sagt, okay, man nimmt sich selber was mit, dann glaube ich, ist einfach das Einfachste, man kocht am Abend vorher halt ein bisschen mehr. Viel Gemüse mit rein, hochwertiges Protein wieder. Das ist jetzt in meinem Fall wäre es halt Tofu, Hülsenfrüchte, also Sojaprodukte, Hülsenfrüchte oder Eier. Man kann aber natürlich auch einen Fisch essen oder halt ein mageres Fleisch oder sowas.
Genau. Das heißt, du bist jetzt auch vegan? Oder?
Tatsächlich habe ich mich 8 Jahre lang komplett strikt vegan ernährt. Und dann war es bei mir so, dass ich so eine Nebennierenerschöpfung hatte. Das war eben kurz bevor wir im Sabbatjahr gegangen sind. Und dann wollte ich aber in diesem Sabbatjahr, also ich habe dann interessanterweise und ich habe, würde ich sagen, ein ganz gutes Körpergefühl, Intuition und mein Körper hat irgendwie immer nach Eiern gelustet. Und ich wollte aber unterwegs einfach nicht irgendwelche Eier essen, ja. Das ging mir völlig zuwider und als wir dann zurück waren, dann sind wir ja eben nach Großkaro gezogen und der Bauer ist halt einfach ums Eck. Und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt, ich hole mir da jetzt Eier. Und ja. Das war für mich eine riesengroße Überwindung, überhaupt wieder ein Ei zu essen, weil das ja für mich moralisch einfach immer, ich hatte das halt kategorisch ausgeschlossen, aber ich hatte halt diese Erschöpfung immer noch. Und die ist auch im Sabbatjahr nicht besser geworden, sondern ich würde sagen fast sogar noch ein bisschen Ärger, weil unsere Reise tatsächlich doch recht zackig war und mehr Reisen als Urlaub auf jeden Fall. Naja, und dann habe ich angefangen, wieder Eier in meine Ernährung zu integrieren und das hat mir total gut getan. Oh, und seitdem esse ich wieder Eier.
Ja. Ist ja auch wieder zum Beispiel so ein Aspekt von der TCM, die sagen, ja, startet genau. einen Tag mit einem Ei.
Ja, cool. Und Eier sind halt einfach unglaublich hochwertige Produkte, also
vor allem, wenn
Lebensmittel.
Du weißt, wo es herkommt.
Genau. Also das ist ja auch, das Ei wird hochwertiger, je besser es den Tieren geht.
Genau.
Und dann hat es halt einfach alles, was du brauchst auf einmal und deswegen,
cool.
Super Lebensmittel.
Ja, voll gut. Und wie ist das jetzt, wenn die Ernährung bei deiner Patientin nimmer ausreicht? Also wenn man es nicht über die Ernährung regulieren kann.
Wie gehst du also gerade bei der Nebenniere, sage ich mal so, ist halt auf jeden Fall das Stressmanagement ein Riesenthema. Da arbeite ich viel mit Stresstagebüchern, dass die Personen erstmal identifizieren, was sind eigentlich meine Stressoren, weil was ja jedem von uns voll plausibel erscheint, ist ja, ich habe Kinder, um die ich mich kümmern muss, ich habe viele Termine im Job, ich habe irgendwelche Abgaben, ich habe
Deadlines, Arbeit.
Genau, ich habe sämtliche Ehrenämter, die ich noch begleite oder so. Aber was eben ja auch Stress ist, wenn ich nur 7 Stunden oder 6 Stunden schlafe. Ja, das ist also da ist halt wirklich so, das ist die Basis. Und wenn ich nicht meine 7-8 Stunden schlafe, dann kann ich halt viel an anderen Dingen machen, aber mein Körper wird halt oftmals einfach gestresst sein. Ja. Oder gut, Ernährung haben wir jetzt schon abgehakt. Oder wenn
Bewegung.
Wenn ich mich nicht bewege, wenn ich kein Sonnenlicht sehe, wenn ich nur mich früh in mein Auto setze, ins Büro fahre, mich da reinsetzt und dann wieder heimfahren mit dem Auto und aber keine
Nase. Gesehen
ja, genau.
Für Natur.
Ja, genau. Ja. Grün ist ja die Farbe Grün allein, ist ja nachweislich, reguliert die ja unser Nervensystem. So, deswegen ist eigentlich wäre mein Tipp immer, oder das sage ich auch immer allen, wenn du die Möglichkeit hast, in der Mittagspause rauszugehen, irgendwo ins Grüne und das kann auch ein Stadtpark sein. Einfach nur grün sehen und in die Ferne schauen, weil wir ja auch alle immer vorm Computer sitzen. Und das macht schon so viel mit uns.
Ja.
Genau. Und das ist ein Ansatz auch noch. Also ich packe das eigentlich immer als Paket. Und dann arbeite ich mit Phytotherapie, also mit Pflanzenstoffen, mit Adaptogenen. Die sind gerade bei der Nebennierenerschöpfung was ganz wichtig ist. Sagt der Adaptogene
was? Tatsächlich nicht. Adaptable, also ich weiß vom Englischen halt,
kann also ich mir Adaptogene sind Pflanzen, die unter widrigen Umständen wachsen, wie zum Beispiel der Cordyceps oder Ashwagandha oder Rosenwurz.
Ayurveda?
Es gibt, also in der Ayurveda werden auch viele also von denen, das sind ja jetzt auch teilweise indische, und die wachsen halt unter widrigen Umständen, oft irgendwie ganz hoch auf irgendwelchen Bergen oder bei widrigsten Temperaturen. Und entwickeln dadurch starke Kräfte, kannst du sagen. Und das können wir uns dann zunutze machen, weil die auch auf den Körper eben extrem stärkend wirken können.
Interessant.
Genau. Ja.
Das sind quasi dann so Kräuter oder wie können oder Supplemente?
Supplements. Also ich arbeite mit Supplementen, weil die einfach oftmals einfach noch schon eine viel bessere Zusammenstellung haben.
Ja.
Also da, die ergänzen sich schon gegenseitig. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte kein Supplement, ich möchte einen Tee
Magnesium
zum Beispiel,
oder ich möchte einen Tee,
also die Kräuter in Teeform einnehmen, dann ist das natürlich auch möglich, aber man muss bedenken, um da die Wirkung herzubekommen, muss man schon so 5-6 Tassen Tee am Tag trinken.
Okay.
Und da gehört halt sehr viel Konsequenz dazu. Und wenn du jetzt dran denkst, dass jemand, der halt geschwächt ist, den überfordert ja erstmal alles. Der will einfach nur, gib mir meinen Plan, ich mache das und ende.
Ja. Genau. Ja. In welchem Alter kämen die Frauen meistens zu dir oder kannst du das sagen?
Also ich habe ja, wie gesagt, jetzt erst angefangen, aber ich würde sagen, der momentan zwischen 30 und 45 ist so der Schnitt.
Kurz vorm Wechsel.
Ja, genau, genau.
Ja, ja, spannend. Und wo behandelst du? Bei dir daheim? Oder?
Nee, ich behandle in Lutina & Lutina & Friends. Oder je nach Indikation, also vorherige Absprache eben, wenn es möglich ist, dass ich jetzt jemanden nicht anschauen muss dazu, dann geht es auch online.
Okay, ah, okay.
Genau.
Okay. Also du machst jetzt keine Hausbesuche?
Nee, genau. Also ich habe auch tatsächlich gar keine manuellen Techniken bisher erlernt. Also ich möchte gerne, da sind wir jetzt wieder bei der TCM, ich bin zum Beispiel bei meiner TCM-Therapeutin des Vertrauens, bei der Nina, die ja auch schon bei dir im Podcast war, auch regelmäßig in Behandlung und mich begeistert die TCM auch total. Ja. Und gerade Akupunktur finde ich super spannend und das ist auch eben in der Frauenheilkunde was, was mega gut unterstützen kann. Ja. Und das ist auch was, was ich gern noch erlernen würde. Oder auch eine therapeutische Frauenmassage gibt es, die eben auch über die Energiezentren geht. Und genau, aber bisher habe ich noch keine manuellen Techniken. Das heißt, es ist auch alles online möglich.
Ja gut, das ist ja ein wahnsinniges breites Fachwissen. Kannst mit Beratungstätigkeiten schon sehr viel weiterhelfen, glaube ich. Ja, die Erfolgsquote ist sicher enorm.
Ja, das, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Patientinnen mitarbeiten.
Und
es
auch
kommt
offen auch sein.
Offen sind. Und es kommt auch darauf an, wie man miteinander einfach harmoniert, weil es gibt auch Menschen, da harmoniert es einfach nicht. Also auch die mögen mich oder die können mich dann vielleicht auch nicht so leiden. Und dann ist es aber auch okay, weil dann passen wir einfach nicht zueinander und dann passt vielleicht ein anderer Therapeut besser.
Ja. Genau. Na, und man muss sich auch darauf einlassen.
Genau.
Ich glaube, das ist ja das ein Thema.
Ja, genau.
Ja. Also, das kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass jemand, der nicht sympathisch ist, oder du jemanden nicht sympathisch bist, aber es muss auf jeden Fall auf einer Wellenlänge sein.
Genau.
Das ist klar. Das
ist klar. Und das ist auch was, was ich an meiner Arbeit so gern habe bisher, dass einfach, dass ich mit meinen Patientinnen, würde ich sagen, schon ein besonderes Verhältnis habe. Also das ist jetzt, das geht über dieses therapeutische Verhältnis irgendwo hinaus, weil letzten Endes, du bekommst halt sehr intime, sehr viele Informationen von den Menschen und ich finde, das ist auch was, da kann man sehr, sehr dankbar dafür sein und das ist ja ein Geschenk auch.
Du begleitest sie auch ein Stück weit
genau,
in ihrem Leben.
Genau, also, genau. Und so will ich dem aber auch, also ich begegne dem auch sehr dankbar, weil ich bin dankbar dafür, dass sie sich mir öffnen und anvertrauen. Ja. Und mir ist es auch, man sagt immer, das sollte man eigentlich ablegen, aber mir ist es schon auch ein Anliegen, dass meine Patientinnen Erfolg haben.
Ja klar, das ist ja, du willst ja deinen Beitrag leisten.
Genau, also,
Na, das machst du ganz toll.
Danke.
Vielleicht so zum Schluss, beschreib doch nochmal, was man vorbeugend machen kann, um den Darm bei Laune zu halten. Also du bist jetzt auf die Ernährung eingegangen. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir so einfällt?
Also tatsächlich, was beim Darm auch wieder wichtig ist, wieder das Thema Stress. Ich habe es ja vorhin kurz mal angeschnitten. Wir haben wenn wir jetzt uns das Nervensystem angucken, haben wir den parasympathischen und den sympathischen Strang. Und also den Sympathikus, das ist quasi unser Aktionsmodus und der Parasympathikus ist so unser Chill-Modus. Und wenn wir jetzt tatsächlich da keine Balance zwischen diesen beiden finden, dann sind wir immer in diesem Aktivmodus. Und in diesem Aktivmodus, das ist eben dieser Kampf- oder Fluchtmodus, da wird alles, was nicht für Kampf oder Flucht gebraucht wird, runtergefahren. Und dazu gehört eben auch die Verdauung. Und das heißt, ich kann am Darm noch so viel rumarbeiten, wenn ich nicht in diesen Chill-Modus, in den Parasympathikus komme, dann wird meine Verdauung halt nie funktionieren. Also Stressmanagement ist auch, was den Darm angeht, ein Riesenthema. Meine Dozentin damals in der Darmheilkunde-Ausbildung hat sogar mal gesagt, für sie sind 90% wirklich Stressmanagement und mentale Geschichten und nur die restlichen 10% sind dann wirklich Arbeit am Darm direkt.
Wahnsinn. Mentale und Gesundheit ist so ein Riesenthema einfach in der heutigen Gesellschaft.
Ja, also unbedingt. Und Bewegung ist wichtig für den Darm. Also auch der Darm muss in Bewegung gebracht werden. Viel trinken, das ist auch, oder ausreichend trinken, das ist auch was, was Leute einfach vergessen. Aber wenn ich halt vor allem viel Ballaststoffe zu mir nehme, was super ist, aber wenn ich dazu nicht trinke, dann kann das ja auch gar nicht aufquellen. So, und dann hat es halt genau den gegenteiligen Effekt von dem, was wir erreichen wollen.
Ja. Und meditieren wahrscheinlich heute für Stress.
Absolut. Meditieren, Management, Yoga, gell? Also das ist ja auch wieder ganz individuell. Leute entspannen,
ja, unterschiedlich. Genau. Also oder spazieren gehen oder was.
Ich habe Patientinnen, die sagen zu mir, wenn du mich meditieren schickst, das ist das Schlimmste, was du mir antun kannst. Ja. Und andere sagen, danke, einfach mal irgendwie 10 Minuten ruhig sitzen und meinen Gedanken lauschen.
Ja. Meine Mama sagt immer beim Bügeln, sie nennt es nicht meditieren, aber ich kann es als meditieren deuten. Ja. Weil, bügeln ist halt auch so eine Tätigkeit, die du jetzt einfach so stumpfsinnig vor dich hin machst
und einfach
mal ein bisschen runterfährst.
Für mich ist Berggehen meditieren.
Berggehen, genau.
Ja. Das ist auch für mich was total
meditativ. Du bist ja auch so viel in der Natur.
Ja, und ich bin halt auch, also ich bin auch so ein bisschen ein Mensch, der halt Hummeln im Arsch hat. ich kann inzwischen meditieren. Mhm. Aber
muss man sich lernen, glaube ich.
Genau, auch, und es ist auch nicht immer. Manchmal sitze ich dort und dann ist halt aber auch, dass ich merke, nee, das geht jetzt einfach gerade nicht, ich tanze jetzt mal eine Runde.
Ja, genau.
So und schüttel es halt mal. Man kann ja Stress auch abschütteln. Ja. Also Tiere zum Beispiel, wenn gejagt wurden danach, wenn man so Dokus anschaut, dann schütteln die sich erstmal und das ist nichts anderes als den Stress rausschütteln.
Ja.
Genau, und da muss einfach darf jeder für sich seinen eigenen Weg finden.
Ja, das stimmt.
Genau.
Sehr schön. Ja, und vor allem alles, was du jetzt so beschrieben hast, ist eigentlich zurückzuführen auf unseren Ursprung. Also so ein bisschen Natur, Bewegung, auch vor allem auch das Stressmanagement, einfach diese Balance, diesen Ausgleich zwischen allem herzustellen. Aber es klingt immer alles so einfach, aber in der Realität ist es oft so schwierig umzusetzen.
Ja, und aber was ich auch festgestellt habe, wir wissen so viel. Und manchmal braucht es einfach jemanden, der einem nochmal sagt, hey, schau mal auf deine Ernährung und muss jetzt wirklich
sein, dass du... Das, was du jetzt vorher gesagt hast, mit dem Frühstücken, ist eigentlich so easy.
Ja. Also oder muss es sein, dass du jetzt diesen Termin auch noch ausmachst irgendwie? Also ist das jetzt wirklich so wichtig? Ja. Oder ist es auch okay, wenn du einfach an dich denkst in dem Fall?
Selbstliebe,
so, genau, und dann sagen viele Leute schon so... Also oftmals gehen auch Leute aus meinem Ersttermin raus und ich habe den Eindruck, sie sind ein bisschen geknickt, um mir dann beim nächsten Mal zu sagen, boah, ich habe über so viele Dinge nachgedacht und jetzt ist es schon viel besser.
Ja, schön. Ja. Also ein bisschen einen Gedankenschubser zu geben. Ja,
genau.
Das hilft dir oft schon.
Ja.
Wenn du jemanden die Hand reichst und sagst so, schau mal auch ein bisschen auf dich, das ist auch in Ordnung. Weil nur wenn du gut für dich selber sorgst, dann kannst du für andere auch sorgen.
Genau. Und das ist auch immer, was ich, also ich sage jeder meiner Patientinnen immer, du bist deine Priorität und behandle dich auch so, weil anders wird es nicht funktionieren.
Richtig. Schön.
Ja.
Voll cool. Und eins nur zum Schluss, weil du in deiner Website schreibst, du integrierst altes Wissen in die moderne Medizin. Mhm. Wie kannst du da nur kurz ein bisschen drauf eingehen, wirklich zum Schluss, was du darunter verstehst und der alten Wissen oder wie da die Verbindung hergestellt ist?
Also tatsächlich ist für mich das alte Wissen eben so alles, was wir über Erfahrung wissen. Das heißt, die Hühnersuppe von der Oma, die schon immer geholfen hat, wenn wir krank sind, ohne dass das irgendeine Studie mal gezeigt hat. Ja. Oder der Frauenmanteltee, der für die Frau halt einfach schon seit weiß ich nicht, wie vielen Jahrhunderten angewandt wird, weil man einfach weiß, das ist das Frauenkraut und das stärkt die Frauen, ohne dass es in irgendwelchen, gut, inzwischen gibt es da auch Studien dafür. Das ist für mich so das alte Wissen, einfach das, was gerade auch, wenn man jetzt die Kräuterheilkunde zum Beispiel anschaut, da ist so ein enormes Wissen da, aber es wurde einfach an vielen Dingen nicht geforscht, weil einfach das Interesse einfach nicht da war, daran zu forschen. Es ist aber das alte Wissen, das Bestand hat und das geholfen hat. Und
über die ganzen Jahre quasi.
Genau. Ja. Und ich stehe aber auf der anderen Seite auch total auf die neue Forschung, zum Beispiel jetzt Mikrobiomforschung, Darmforschung. Das ist ja noch in den Kinderschuhen und da kommen unglaublich spannende Dinge raus, auch was das Immunsystem angeht und so weiter. Und das einfach miteinander zu verknüpfen und sich da nicht, also ich finde es ganz schlimm, wenn man, das alte Wissen hat auch viel mit Intuition zu tun, finde ich. Das ist ein in sich reinspüren, tut's mir
Instinkt.
Gut.
Instinkt.
Und auch wenn es nicht belegt ist, dass es hilft, wenn nicht belegt ist, dass es schadet, dann probier es aus. Und wenn es dir gut tut, mach es weiter. Und wenn es dir nicht gut tut, lass es weg. Genau.
Vertrau deinem Bauchgefühl quasi.
Ganz genau. Ja. Und das einfach verknüpft mit dem, was wirklich aktueller Stand der Forschung ist, weil wir sind ja, also die Wissenschaft weiß ja auch nur so viel, wie aktuell erforscht ist. Und es gibt ja noch so viel mehr, was wir einfach gar nicht wissen. Und das einfach miteinander zu verknüpfen, das finde ich
zusammen sehr wertvoll. Mit der Mona verknüpfen.
Ja, genau.
Die Mona hilft da dabei.
Ja, genau.
Ja, richtig cool, Mona. Gibt es noch irgendwas, was du am Schluss unseren Zuhörern mitgeben willst oder Zuhörerinnen wahrscheinlich? Auch ganz vielen.
Ja, also gerade den Zuhörerinnen kann ich nur sagen, es ist es wert, dass ihr einfach auch euch traut, eure Weiblichkeit zu leben, weil das ist das, was uns Frauen ausmacht. Und auch wenn man immer mal wieder vielleicht so an den Punkt kommt, wo man sich denkt, ach, im nächsten Leben werde ich ein Mann, weil das mache ich alles nicht mehr mit. Wir haben, also da liegen wirklich super Kräfte in unserer Weiblichkeit. Ja. Und wenn man sich da mal, wenn man sich da mal öffnet, die zu aktivieren und zu leben, das kann so viel ausmachen.
Ja, das stimmt. Das sagt ja auch der Veit Linder. Gell, kennst du schon?
Ja, den kenne ich, genau.
Das sagt ja auch, die weibliche Energie muss wieder erhoben werden.
Genau.
Ja, schön. Ja, Mona, es war so schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview, wirklich. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg und ganz viel Erfolg, dass ganz viele Frauen dich finden und alles, alles Gute. Wir bleiben in Verbindung.
Ja, super. Vielen Dank dir.
Danke dir.
Hat sehr Spaß gemacht.
Schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's von unserer Seite. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr mit dabei wart. Wir haben uns super gefreut, dass ihr dieses Interview mit uns verfolgt habt. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, dann seid ihr wie immer eingeladen, kurz bei uns vorbeizuschauen auf der Webseite. Wir freuen uns sehr über Besucher, www.mclido.de. Ansonsten könnt ihr uns auch bei RSS finden, beim Podcast, bei der Podcast-Seite oder auch bei Spotify oder Apple. Empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf die nächste Folge. Lasst es euch gut gehen und macht es euch schön.